Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farinas World. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder dabei bin. Ich war schon lange nicht mehr dabei. Und wer ist natürlich noch dabei? Farina.
Hey!
Hi.
Hallo, so schön, dass wir mal wieder eine gemeinsame Folge haben. Ich freue mich gerade richtig.
Ich freue mich auch richtig. Und wir laufen ja in großen Schritten deinem Buchlaunch entgegen und ich bin schon ganz aufgeregt. Es ging bereits in Druck und es ist schon ganz viel passiert im Hintergrund. Und heute haben wir uns mal überlegt, wir lesen mal ein bisschen aus dem Buch vor und naja, spoilern würde ich nicht sagen, aber geben dir als Hörer, als Hörerin einen kleinen Einblick, was dich da Cooles erwartet.
Yes, ich halte hier tatsächlich das erste gedruckte Exemplar in der Hand und das ist so aufregend. Also, Küss mich toxisch kommt am 6. Mai raus und ja, wir wollten einfach schon mal so einen kleinen Einblick geben, worum es geht. Und da würde ich jetzt mal so ein paar Passagen vorlesen und zwischendurch sprechen wir auch so ein bisschen drüber und ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Also erstmal so ein bisschen zum Background. Es geht, wie sich vielleicht vom Titel erraten lässt, um eine toxische Beziehung, also Küss mich toxisch, die aber sehr, sehr, sehr schön angefangen hat. Und deswegen würde ich einfach mal direkt so von der Kennenlerngeschichte ein bisschen was vorlesen. Seid ihr bereit? Bist du bereit?
Ich bin voll bereit.
Ich entschuldige mich schon mal. Ich habe so ein bisschen. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin noch ein bisschen erkältet. Also meine Stimme fühlt sich sehr schwach gerade an. Aber ich gebe mein Bestes. Als wir uns nach circa 60 Kilometern der Stadt näherten, begann mein Magen zu knurren und mir wurde bewusst, dass ich lange nichts mehr gegessen hatte. Doch es war schon 22 Uhr und die meisten Läden hatten bereits geschlossen. Mein Kühlschrank war leer und weil ich Lust auf ein leichtes und gesundes Essen hatte, einen Salat oder Wrap, bat ich meinen Fahrer, mich bei der Park Road abzusetzen. Ich kam am Fat Cactus, einem mexikanischen Restaurant, vorbei und wusste inzwischen, wenn man in Kapstadt ein Restaurant betrat, begrüßte einen normalerweise immer ein Kellner mit einem freundlichen Hey, table for one. An diesem besonderen Abend aber wurde ich aus irgendeinem Grund ignoriert. Ich suchte also selbst nach einem freien Platz, was unmöglich schien. Überall saßen Gruppen mit sechs und mehr Leuten an großen Tischen. Und weil ich nach diesem aufgewühlten Event keine Lust mehr hatte, Smalltalk zu betreiben und mich irgendwo dazu zu gesellen, beschloss ich, nach nebenan in einen Burgerladen zu gehen. Auf dem Weg nach draußen entdeckte ich aber doch einen freien Platz an einem hohen Tisch mit Blick auf die Straße. Es war eine Reihe mit drei Stühlen, die anderen beiden waren von zwei jungen Männern besetzt. Vielleicht ein Paar, dachte ich. Einer blond, der andere braunhaarig. Ich wollte keinesfalls stören, also fragte ich nur knapp, ob ich Platz nehmen könne. Wenige Minuten später fand ich mich in einer sehr netten Unterhaltung wieder. Ja, das war so der Beginn, wie wir uns kennengelernt haben. Und so ganz am Anfang war das überhaupt noch gar nicht, also wie gesagt, ich habe gedacht, das war ein Paar, es war jetzt von meiner Seite überhaupt nicht, dass ich dachte irgendwie, oh, das könnte irgendwie was werden. Aber wir haben eben an dem Tag auch über viele, viele Themen gesprochen, wie zum Beispiel das Bungee-Jumpen. Und dann sind wir eine Woche später auf einen Bungee-Jumping-Roadtrip gefahren. Du kennst ja die
Richtig
Story
cool.
von.
Was mich ja total interessieren würde, weil ich habe das Buch selber auch noch nicht gelesen. Also es wird auch für mich sehr spannend. Und in welcher Lebenssituation warst du damals? Können wir das verraten oder wird da im Vorfeld zu viel drüber erzählt? Also warst du eher, ich finde ja immer, auf Beziehungssuche sein, da funktioniert es ja meistens nicht, aber man hat ja so Phasen, da wünscht man sich total eine Beziehung und man hat so Phasen, man total happy ist als Single. Also in welcher Lebensphase warst du zu der Zeit?
Also, ich war vorher 8 Jahre lang in einer Beziehung und wir haben uns ungefähr 1,5 Jahre vorher getrennt. Also, ich war dann 1,5 Jahre ungefähr Single und ich habe auch so eine richtige Single-Phase gehabt, wo ich richtig viel Tinder genutzt habe, wo ich richtig gedatet habe, wo ich so gefühlt nochmal also so das erste Mal wirklich so richtig mein Single-Leben ausgelebt habe. Und zu der Zeit, wo ich, also den ich jetzt hier vorlese, zu der Zeit war ich aber dann schon an einem Punkt, wo ich mich zweimal zu viel verliebt hatte in der Dating-Phase und keinen Bock mehr auf Dating hatte. Und ich habe kurz vorher, eigentlich wollte ich den Part nicht vorlesen, aber der bietet sich jetzt gerade an. Oder ich erzähle ihn nur. Ich habe kurz vorher einen Brief geschrieben an meinen Future Lover. Ich erzähle es jetzt nur, ich lese ihn nicht vor, der steht im Buch. Aber ich habe tatsächlich einen Brief geschrieben an meinen Future Lover und habe den an dem Abend noch rausgeholt und nochmal durchgelesen. Und ja. Ich lese einen kleinen Teil nochmal danach vor, jetzt nicht aus dem Brief, aber nachdem ich den Brief gelesen habe. So traf ich noch am selben Abend eine Entscheidung. Ich war wieder bereit für eine feste Beziehung und ich wollte nicht anfangen, jemanden zu daten, der nicht weiß, was er will. Wenn ich heute von dieser Begegnung erzähle, merke ich, wie verliebt ich immer noch in diese Kennenlernstory bin. Und auch wenn es mit Samuel, so hieß er, keine Liebe auf den ersten Blick war, so hatte das ganze Setting trotzdem etwas Magisches, bei dem das Gegenüber nicht das Wichtigste an der Situation war. Ich habe es einfach schon immer geliebt, wenn sich so viele besondere Details aneinanderfügen und genau zu solchen Momenten führen. Ich schwebte wie auf Wolke 7 und ließ mich voller Hingabe im Leben treiben. Und ich habe an dem Abend dann noch entschieden, okay, Tinder lösche ich jetzt. Es gibt ja noch so schöne Momente, dass man Menschen auf normaler Ebene kennenlernen kann, wie zum Beispiel in einem Restaurant. Und diese Begegnung war für mich so eine, also es war jetzt unabhängig von der Person. Für mich war es einfach, hey, es gibt noch diese Momente. Man kann Menschen noch im Restaurant, im wahren Leben kennenlernen. Und das wünsche ich mir für meine nächste Beziehung. Das habe ich an dem Abend festgelegt.
Mega, mega schön. Und ja, es ist so. Auch heute noch, einige Jahre später. In welchem Jahr spielt das Buch?
2018.
Ja, okay.
Also wir sind jetzt im Oktober 2018. Und ich, ironischerweise habe ich meinen Verlobten aber über Tinder kennengelernt.
Das stimmt, ja. Habe ich eben auch schon dran gedacht.
Ja. Also nur weil man sich nicht über Tinder kennenlernt, heißt es das nicht, dass es automatisch eine schöne Beziehung wird, weil es war ja keine besonders gute Beziehung.
Absolut.
Dafür habe
Und
ich
wie
aber
sie, sorry.
der Tinder-Beziehung eine wunderschöne Beziehung.
Wie siehst du es heute, diese Kennenlern-Story? Ist sie immer noch so magisch für dich, trotz dessen, dass du natürlich weißt, wie die Geschichte weiterging?
Ja, absolut. Also, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon vorgelesen hatte, aber auf jeden Fall war das für mich irgendwie so, ich habe mich sehr in die Kennenlern-Story verliebt. Und
Mega schön.
deswegen war das auch so ein bisschen, also wir haben, es war so eine besondere Kennenlernstory, dann waren wir eine Woche danach Bungee-Jumpen und dann gab es noch eine Surprise-Story. Also es waren halt wirklich so drei extreme Momente, die eigentlich automatisch schon irgendwie zusammenschweißen. Und das war eigentlich wie so ein, ja, so eine Schlussfolgerung, so eine logische Schlussfolgerung daraus, dass man diese Erlebnisse so miteinander erlebt, dass man sich da irgendwie ja, nahe fühlt.
Mega spannend. Wie geht's denn weiter? Ich bin
Ja,
so neugierig. Also, ihr
genau.
müsst euch vorstellen, seit Monaten, eigentlich seit Jahren arbeiten wir an dem Projekt.
Ich mache jetzt
Und
so ein bisschen Mitmachvorlesen. Du darfst gleich entscheiden, aber erzähl erst mal zu Ende.
ich kann es wirklich jetzt kaum mehr erwarten, weil ich wirklich auch das Endergebnis noch nicht kenne. Also natürlich kenne ich die Story und du hast ja auch immer wieder vorgelesen und also ich bin jetzt wirklich genau mindestens genauso neugierig wie du als Hörer, als Hörerin.
Also möchtest du als nächstes einen Teil hören, wo wir ein bisschen Samuel mehr kennenlernen oder einen Teil der ersten Reflexion, wo ich so ein bisschen aus heutiger Sicht darauf zurückschaue?
Die Reflexion, weil das ist ja, darf man hier auch mal an dieser Stelle erwähnen, wirklich einzigartig an dem Buch, dass es eben aus mehreren oder in mehreren Zeiten spielt, in dem Sinne, dass du aus heutiger Sicht darüber reflektierst
Ja.
was damals war. Und das habe ich so tatsächlich auch noch nie in einem Buch gelesen und ich lese viel. Von
Ja.
daher gib uns da total gern mal einen Einblick, wie das so
Sehr gerne.
aussieht, so eine Reflexion.
Okay, also das ist, glaube ich, die erste Reflexion auch im Buch. So. Reflexion. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Grund, Samuel zu unterstellen, er zeige Anzeichen einer Persönlichkeitsstörung oder gar einer narzisstisch geprägten Persönlichkeit, über die ich damals so gut wie gar nichts wusste. Im Gegenteil, erschien er mir als ein sehr aufgeschlossener und freundlicher Mensch. Und doch gab es da etwas, was ich von Beginn an mit etwas Befremdung wahrnahm, nämlich wie schnell er über andere urteilte. Wenn er mit irgendetwas nicht konform ging, brachte er das gern auf eine humorvolle bis sarkastische Weise zum Ausdruck. So erinnerte ich mich beispielsweise daran, wie er sich bei unserer zweiten Begegnung, dem Essen mit Eileen, über andere Restaurantbesucher lustig gemacht hatte, weil sie auffallend stylisch gekleidet waren. Da ich keine Lust hatte, mich womöglich ebenfalls abfälligen Kommentaren auszusetzen, verzichtete ich bei unserem Wochenendtrip darauf, meine etwas ausgefalleneren Lieblingsoutfits mitzunehmen. Mein Fokus lag voll und ganz darauf, meine Angst vor dem Sprung im Zaum zu halten. Dennoch zeigte ich mit meinem, wenn auch nur leicht, angepassten Verhalten Tendenzen einer sogenannten Co-Abhängigkeit, auf die ich im weiteren Verlauf noch näher eingehen werde. Diese ist insofern problematisch, als Personen mit narzisstischen Verhaltensweisen dazu neigen, andere Personen und eben auch Partner oder Partnerinnen systematisch abzuwerten. Sie versuchen, ihren Mangel an Selbstwertgefühl zu überdecken und sich aufzuwerten, indem sie beispielsweise subtil abwertende Kommentare abgeben, ohne in die direkte Konfrontation zu gehen. Sie selbst nehmen es möglicherweise gar nicht als verletzend oder destruktiv wahr, sondern als Ausdruck von Intelligenz oder Humor, weshalb sie oft clever und überlegen wirken.
Richtig cool. Wie war das denn für dich, die Reflexionen zu schreiben? Und hattest du da noch mal so richtige Aha-Erlebnisse oder war das für dich dann so weit aufgearbeitet, dass du sagst, für dich war sehr klar, wie die Storyline ist oder wie du da im Schreibfluss sein wirst?
Ich glaube, es war sowohl als auch. Also zum einen wusste ich natürlich, also ich kannte natürlich die Story, aber und auch so vom Kopf her hatte ich oder generell hatte ich schon mit der Geschichte komplett abgeschlossen. Aber was nochmal durch die Reflexionen mir nochmal mehr bewusst geworden ist oder wo ich nochmal mehr Verständnis bekommen habe, ist für seine Sichtweise, weil er denkt ja wirklich, die ganzen Dinge, die er sagt, also es gibt verschiedene Arten von Narzissmus, das muss ich erstmal dazu sagen. Es gibt Arten, wo die viel stärker ausgeprägt sind, aber in den meisten Fällen passiert die ganze Manipulation. Das klingt immer so, als ob das jemand mit Absicht macht, aber es ist etwas, was nicht bewusst passiert, sondern es sind destruktive Verhaltensweisen, die so gelernt wurden, weil eben zum Beispiel in der Kindheit nicht bedingungslos geliebt wurde und man eben Liebe nur kennengelernt hat, die jeweils an Bedingungen geknüpft wurden. Und ich glaube, dass nochmal durch die Reflexionen nochmal viel mehr ein Verständnis von meiner Seite aus für seine Sichtweise ich entwickelt habe. Das war gerade überhaupt kein deutscher Satzbau, aber egal. You know what I mean? Und ja, das finde ich irgendwie sehr spannend, weil ich glaube, dass er diese ganze Story wahrscheinlich nochmal genauso erzählen könnte und die Story umdrehen könnte. Und so hat man dann nun mal zwei komplett verschiedene Wahrheiten, die beide wahrscheinlich wahr sind, aber aus einer anderen Perspektive, weil man Dinge eben anders interpretiert und weil man andere Werte hat, weil man andere Dinge vielleicht auch sieht.
Das macht es ja auch tatsächlich so schwer zu erkennen, weil der Grat ist ja sehr schmal, weil jeder hat ja eine andere Wahrnehmung. Und es
Genau.
ist ja eine Sache, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und es ist nochmal eine andere Sache, ob da narzisstische Züge oder Narzissmus, Persönlichkeitsstörung, wie auch immer, an welchem Punkt. Jeder hat ja narzisstische Züge, aber da gehen wir jetzt gar nicht tiefer drauf ein. Also dieser Grat ist ja sehr schmal, weil wir können ja unterschiedlicher Meinung sein und dann hast du eine andere Wahrnehmung wie ich und das macht es so
Ja,
tricky, ne?
absolut. Und vor allen Dingen ist, also ist auch heute noch, wenn ich über solche Situationen nachdenke, die bringen mich dann so richtig manchmal immer noch zum Verzweifeln, weil ich denke, ja, ich verstehe auch seine Sichtweise total, aber er versucht halt auch gar nicht meine Sichtweise zu verstehen. Also es ist halt dann sehr, sehr, sehr ich getrieben von der anderen Seite.
Und das ist schon mal ein guter Hinweis. Einfach diese fehlende Empathie ist schon mal eine klare Red Flag und ein klares Anzeichen dafür, dass irgendwas seltsam ist.
Ja, wir haben übrigens auch am Ende, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ich gehe gleich zurück zur Story, aber wir haben am Ende einen Anhang im Buch, wo nochmal so ein bisschen theoretischer auch erklärt wird, was bedeutet eigentlich Narzissmus, wie kann ich Narzissmus erkennen? Und wir haben auch 15 Fragen mit drin, wo du anhand der du selber quasi so ein bisschen reflektieren kannst. Befindest du dich in einer gesunden oder ungesunden Beziehung? Und ich würde hier vielleicht noch mal einen kleinen Abschnitt vorlesen: Narzissmus erkennen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es sein kann, manipulativen Narzissmus zu erkennen, insbesondere dann, wenn man selbst emotional involviert und bereits in den Verstrickungen gefangen ist. Im Nachhinein betrachtet ist das Bild um einiges klarer, doch in dem Moment, wenn man noch mittendrin steckt, erscheint die Realität oft viel zu komplex. Es ist möglich, dass jemand mit einer narzisstisch geprägten Persönlichkeit nach außen hin völlig unauffällig, charmant und sozial kompetent erscheint, wohingegen er in seinem engsten Umfeld manipulative und kontrollierende Verhaltensweisen zeigt. Nur ein kleiner Ausschnitt. Und ich würde vielleicht auch noch mal einfach mal die ersten drei Fragen mitgeben. Vielleicht auch für dich, gerade in, also ich bin mir sicher, du bist in einer gesunden Beziehung, aber
Ja,
als
aber
Hörer
auf
meine
jeden
ich jetzt,
Fall.
oder generell einfach, es ist immer gut, sich zu hinterfragen.
Ja, absolut.
Also, Frage 1, ganz nüchtern betrachtet, manchmal fühlt man sich nach einer Begegnung oder einem Gespräch irgendwie leer. Erhältst du von deinem Gegenüber im Allgemeinen mindestens genauso viel Energie, wie du in die Verbindung hineingibst? Ja oder nein?
Yes. Ich würde sogar sagen, also soll ich es beantworten? Ich beantworte es jetzt
Gerne,
einfach mal.
mach das.
Ich würde sogar sagen, dass er, also bei uns hält sich das so die Waage, aber mal gibt er total viel mehr rein und manchmal gebe ich mehr rein, aber es ist immer ausgeglichen, würde ich sagen. Und ja, mal so, mal so.
Ja, so soll es ja auch sein. Also
Ja.
es ist ja nicht immer so, dass man immer gleich
Genau.
viel gibt, aber so im Groben und ganz, im Großen und Ganzen sollte es nicht so sein, dass einer die ganze Zeit ausgelaugt wird und der andere, einer gibt, gibt, gibt und wird aber andererseits nur ausgelaugt und
Absolut,
ausgesaugt.
ja.
Frage 2. Mal ganz ehrlich, in einer Partnerschaft oder Freundschaft sollte man sich auf eine Verabredung oder ein Wiedersehen freuen. Wie ist das bei der betreffenden Person? Kannst du aus vollem Herzen sagen, jede Begegnung ist mehr oder weniger durchaus bereichernd und auf eine Weise schön?
Yes.
Sehr schön.
1000%. Wir haben jetzt 2 Wochen Urlaub miteinander verbracht und wirklich, das ist auch, also das kenne ich tatsächlich aus Beziehungen so auch nicht. Wir können einfach 24 Stunden miteinander verbringen. Ich freue mich auch, ich finde es auch schön, wenn wir uns vermissen, wenn er weg ist. Und es ist auch wichtig, aber wir vermissen uns, wenn wir nicht beieinander sind. Also, und
Ja.
das ist total schön.
Total. Also das habe ich jetzt mit meinem Verlobten auch. Wir haben ja zwischendurch immer ein bisschen Fernbeziehung, so mindestens
Ja.
1,5 Monate. Und in der Zeit ist es zwar manchmal blöd, dass man dann nicht an einem Ort ist, aber dadurch, dass man sich vermisst, freut man sich auch wieder total
Richtig.
aufeinander. Und was ich in der Beziehung damals aber erlebt habe, ich war weg und ich habe mich gar nicht gefreut, wieder zurückzukommen, weil ich wusste, ich fühle mich da
Wow.
irgendwie nicht gut. Und als ich weg war, als ich unterwegs war, als ich wieder bei mir war, da habe ich mich wieder so frei und wieder so wie ich gefühlt und ich habe mich nicht gefreut, zurückzufliegen.
Das ist so spannend, was du sagst, weil das, ich habe gerade drüber nachgedacht und auch da macht es den Grat wieder so schmal, weil wenn mein Partner zum Beispiel auf Geschäftsreise ist, der ist viel unterwegs auch und ich vermisse ihn total und auf der anderen Seite ist es aber auch, und das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, so ein Gefühl von, du kannst mal wieder deine Aktivitäten machen, ohne dass du Rücksicht auf jemanden nehmen musst,
Ja.
ne? Also ausmachen, wann du willst, was du willst, einfach bei dir sein.
Aber ich
So.
fühle mich nicht andere auf der anderen Seite eingeschränkt. Das ist der Unterschied.
Genau, und das ist auch wieder, das wollte ich rausarbeiten, weil dieser Grad, man fragt sich ja dann immer, ja gut, aber es ist ja normal, jetzt habe ich wieder mehr Zeit für mich. Oder wann beginnt es nämlich, dass es ungesund ist? Wann beginnt dieser Punkt, nämlich genau den du beschreibst, ab dem Punkt, wo du wirklich denkst, oh Gott, jetzt muss ich zu denen zurück, jetzt sehe ich den wieder. Dann sollte man anfangen zu hinterfragen, ne?
Ja, absolut.
Und bei mir ist es so und bei dir wahrscheinlich auch in einer gesunden Beziehung. Ich freue mich total, ihn zu sehen und gleichzeitig freue ich mich auch, wenn ich Zeit für mich habe, aber ich will alles gleichzeitig am besten. So.
Ja.
So.
Ja, ich
Fühlt
finde,
sich
also
dann an.
es ist gesund, wenn man sich alleine schon gut fühlt. Man braucht nicht die andere Person, um
Genau.
besser zu fühlen, aber man fühlt sich auch nicht schlechter mit der anderen Person, sondern man
Genau.
kann mit und ohne der anderen Person existieren.
Richtig, genau.
Alright, kommen wir zur dritten Frage. Also es sind insgesamt 15, ich lese nur die ersten drei vor. Allein, endlich. Es kommt vor, dass man auch mal durchatmet, wenn ein Besuch gegangen ist oder der Partner zur Arbeit aufbricht. Hatten wir ja gerade so ähnlich. Wie fühlt es sich an, wenn du mit der betreffenden Person für einen kurzen oder längeren Zeitraum auseinandergehst? Freust du dich darauf, wieder Zeit miteinander zu verbringen, wenn ihr eine Weile getrennt wart?
Yes.
Ja, hatten wir ja eigentlich gerade.
Ja, genau. Ja,
Ja,
mega spannend.
ich habe jetzt vor kurzem auch mit jemandem die Fragen durchgegangen, die in einer sehr ungesunden Beziehung ist. Und ich habe richtig gemerkt, wie mit jeder Frage, wie sie immer mehr realisiert hat, oh, ist ja gar nicht normal, dass ich mich so fühle. Ach, es geht auch anders. Okay, krass, das ist ziemlich eindeutig. Also es gab nur eine Frage von den 15, die sie positiv beantwortet hat.
Wow.
Ja.
Wow, das ist wirklich sehr eindeutig. Und das, ich glaube, man strudelt ja da auch irgendwie so rein in so eine Beziehung, ne? Also man geht ja von nichts Schlechtem aus und es fühlt sich gut an, vor allem am Anfang. Da wird auch, gehst du auch im Buch drauf ein, das weiß ich. Und dann passiert da sehr viel unterbewusst und man merkt es gar nicht so. Also man muss wohl wirklich schon sehr, sehr reflektiert sein und sehr viel hinterfragen, damit man es checkt. Und wenn man dann solche Fragen an die Hand bekommt und merkt, oha, ich habe jetzt hier gerade 14 von 15 negativ beantwortet, krass, dann kann man anfangen oder fängt man an zu verstehen, okay, hier stimmt wirklich was nicht. Und das
Und
macht man aber
muss
im
ich aber
Alltag ja
zusagen,
nicht.
ich habe mich ja auch selber immer sehr viel hinterfragt und reflektiere sehr viel. Und in so einer ungesunden Beziehung kann das auch gefährlich werden, weil
Ja.
ich dann immer in dem Moment erstmal immer bei mir geschaut habe. Okay,
Ja.
warum fühle ich mich jetzt so? Warum fühle ich mich denn jetzt schon wieder getriggert? Was kann ich denn jetzt anders machen?
Ja.
Dann realisiert man gar nicht. Also ich habe sehr, sehr lange nicht realisiert, dass sehr viel eben von der anderen Person kam, sondern ich habe immer gedacht, so, okay, wenn mich das ja irgendwie trifft dann oder triggert, dann hat das ja was mit mir zu tun und zu einem gewissen
Ist
Teil.
es dein Thema, ne?
Genau. Und zu einem gewissen Teil stimmt es, ist es auch immer so, aber es ist nun mal so, wenn von der anderen Seite, es muss überhaupt nicht dein Thema sein, aber die andere in einer wirklich narzisstischen Beziehung, wo die ganze Zeit alles umgedreht wird, dann benutzt du die ganze Energie, die du hast, die ganze Zeit nur, um irgendwie dir so einen Schutzwall aufzubauen. Und du hast immer gerade so viel Energie, um dich selber irgendwie wieder aufzubauen. Und dadurch merkst du gar nicht, dass aber die andere Seite dich eigentlich die ganze Zeit attackiert und bombardiert und irgendwie wieder, wie im Wasser zum Beispiel, als ob dich die andere Seite immer wieder untertaucht und du versuchst wieder Luft zu bekommen. Und da ist ein ganz, ganz, also das finde ich halt sehr schwierig, wenn man da halt zu sehr in Richtung im Personal Development drin ist und sagt,
Ja.
ich muss immer nur bei mir schauen. Und das kann dich nur triggern, wenn das dein Thema ist.
Ja, absolut. Ja, sehr gefährlich, sehr
Ja.
gefährlich. Wie gehst du denn heute damit um, wenn du Menschen kennenlernst? Weil das prägt einen ja schon sehr. Und jetzt bist du in einer Beziehung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie das am Anfang für dich war, in einer anderen Podcast-Folge. Ich weiß gerade nur leider nicht mehr, in welcher.
Das weiß ich auch nicht.
Aber wie ist es denn? Ich meine, das kann dir ja auch in Freundschaften passieren oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Also, wie gehst du damit um, wenn du Menschen neu kennenlernst? Hat dich das geprägt, diese Beziehung? Oder kannst du weiterhin open-minded Menschen in dein Leben lassen?
Ja, ich würde schon sagen, also natürlich hat mich das geprägt, aber jetzt nicht so, dass mich das, also mich hat das am Anfang sehr eingeschränkt in der nächsten Beziehung, dass ich da sehr lange gebraucht habe, mich zu öffnen, weil ich dachte, ach naja, ich kann ja gar nicht wissen, wie der Typ jetzt ist. Also es kann ja sein, dass der in einem Jahr eine ganz andere Seite von sich zeigt und dann die Masken fallen und er dann eine ganz andere Persönlichkeit hat. Und deswegen habe ich da ganz, ganz, ganz lange gebraucht, mich wirklich so richtig von innen heraus auf die Beziehung einzulassen. Das hat er jetzt von außen nicht gemerkt. Also ich war schon committed, aber es war, ich habe halt nicht mein Herz so komplett geöffnet, sondern es war immer mit so einem Schutzwall drumherum, der gesagt hat, so, naja, schau mal erst mal. Aber jetzt so grundsätzlich, wenn ich Menschen, andere Menschen kennenlerne, hat das jetzt nicht so einen Einfluss auf mich, dass ich sage, dass ich jetzt irgendwie misstrauisch bin oder so.
Voll gut.
Ja.
Voll gut. Hast du noch einen kleinen Ausschnitt?
Ja, ich überlege mal, ich schaue mal, was. Vielleicht lasse ich dich wieder auswählen. Ich habe hier, weil ich glaube, alles ist ein bisschen zu viel. Möchtest du hören, was ich über unseren Roadtrip sage zu einer Freundin, oder möchtest du die Überraschungsstory hören, wie ich ihn später in Südafrika überrascht habe?
Ich würde sagen, Nummer eins, weil die Überraschungsstory lassen wir mal Überraschung
Okay. Ja, guter Punkt.
sein.
Also, ein neuer Beginn. Am Montag nach unserem Roadtrip traf ich mich erneut mit Eileen auf einen Spaziergang durch den Greenpoint Park. Mit einem köstlichen Smoothie in der Hand schlenderten wir weiter entlang der Seapoint-Promenade nordwestlich vom Zentrum bis nach Bantry Bay. Ich liebte die quälige Atmosphäre dort, die all die Jogger und Skater verbreiteten. Die Küstenlinie zum traumhaften Atlantik ist ein einziges Outdoor-Gym und auch Landefläche für Paraglider. Die perfekte Kulisse, um Eileen begeistert in allen Einzelheiten von diesem unvergesslichen Wochenende zu berichten. Meine Freundin hätte sich uns liebend gern angeschlossen, hatte aber leider schon andere Pläne gehabt. Sie freute sich dennoch mit mir über diese besondere Erfahrung und ließ sich in aller Ausführlichkeit schildern, wie aufregend der Ausflug gewesen war. Es tat gut, all die Eindrücke im Gespräch noch einmal zu sortieren, zumal wir so viel mehr erlebt hatten als nur diesen Sprung, der mich maximal aus meiner Komfortzone geschleudert hatte. Und mehr noch, da war etwas, das mich darüber hinaus intensiv beschäftigte. Weißt du, was wirklich verwirrend ist? Fragte ich Eileen. Ich habe mich mit Samuel die ganze Zeit über sehr wohl gefühlt, obwohl wir uns doch kaum kennen. Wir haben viele gleiche Ansichten, eine ähnliche Denkweise und sogar die gleichen Lebensvisionen. Irgendwie fühlt es sich so an, als hätten wir eine besondere Verbindung. Eileen grinste, was mich dazu veranlasste, sofort zu widersprechen. Nicht so. Er ist absolut nicht mein Typ und viel jünger als ich. Ich weiß auch überhaupt nicht, was er denkt. Wahrscheinlich gar nichts, entgegnete Eileen lachend. Du weißt doch, wie Jungs sind. Sie versuchen am Anfang immer, dich zu beeindrucken. Ich stimmte ihr zu. Ich hatte durchaus wahrgenommen, dass ich Samuel zumindest nicht gleichgültig war. Immer wieder hatte er interessante Dinge gesagt und sich sehr zuvorkommend verhalten. Ich winkte ab. Na egal, ein toller Kumpel ist er jedenfalls. Dennoch dachte ich weiter drüber nach, weshalb Eileen mich fragend mit hochgezogenen Augenbrauen ansah. Oder wünscht ihr dir doch, dass da mehr ist? Fragte sie mit vielsagendem Unterton. Ich schüttelte vehement den Kopf, musste aber mir und ihr eingestehen, wie irritiert ich darüber war, dass Samuel ich und ich eine Ebene hatten, sorry, die ich nicht erklären konnte. Ich musste an den Brief an meinen Future Love denken und daran, wie sehr es mich berührt hatte, wie liebevoll und unbeschwert Samuel über seine zukünftigen Kinder gesprochen hatte. Eileen bewahrte mich davor, all dem zu viel Bedeutung beizumessen. Vergiss nicht, dass so eine krasse Erfahrung ja auch zusammenschweißt. Vielleicht wäre es dir mit jedem so ergangen. Ich pflichtete ihr bei und versuchte mir einzureden, dass schon allein deswegen keine schicksalhafte Liebesgeschichte zwischen uns entstehen könnte, weil ich schon sehr bald wieder nach Europa fliegen würde. Das waren
Ich
dann
freue mich.
so die verwirrenden ersten Gedanken nach unserem Roadtrip. Also irgendwie. Ich hatte ja schon mal gesagt, es waren so besondere Ereignisse. Und wie auch Aline schon gesagt hat, es wäre mir wahrscheinlich mit jedem so ergangen, unabhängig von der Person.
Ja. Würdest du, weil ich war noch nie in einer toxischen Beziehung oder also auch zumindest nicht in einer narzisstischen, in einer toxischen vielleicht schon, aber in einer narzisstischen nicht. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also eine narzisstische Beziehung ist immer toxisch, aber eine toxische Beziehung ist nicht immer narzisstisch. So.
Ja.
Wie würdest du den Anfang beschreiben? Ist es so ein bisschen, als hättest du deinen Seelenverwandten gefunden? Fühlt sich das so an?
Ja, also am Anfang ist es immer so ein bisschen, also was heißt immer, ich sage jetzt immer, ich habe das natürlich auch erst einmal erfahren und kann natürlich nur aus meiner einen Erfahrung sprechen. Aber was ich gelesen habe, ist, dass es das zumindest typisch ist, dass man am Anfang in so eine Love-Bombing-Phase gerät. Also es ist ja normal, dass man am Anfang übelst verliebt ist, dass man sich positive Dinge sagt, dass man sich gegenseitig Dinge schenkt, dass man sich sehr viel Aufmerksamkeit schenkt. Aber in einer ungesunden Beziehung, da ist es sehr, sehr, sehr schnell sehr viel und sehr übertrieben. Also es geht da nicht gleich. Es geht dann direkt irgendwie um, boah, du bist meine One and Only, die Traumfrau, auf die ich immer gewartet habe. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne dich leben konnte. Ich will dich heiraten, ich will Kinder mit dir kriegen. Also es ist dann sehr, sehr, sehr viel, sehr schnell, weil die andere Seite, also auf der, die Person mit, den narzisstischen Zügen, ist, wie gesagt, aufgewachsen in einem nicht bedingungslosen Umfeld, liebevollen Umfeld, sondern Liebe war immer an Bedingungen geknüpft. Und deswegen ist eben auch eine sehr, sehr hohe Verlustangst da. Und diese Person möchte am Anfang sicherstellen, dass du bloß für immer bei ihr bleibst. Und deswegen muss irgendwie so alles geklärt werden. So, okay, wir heiraten, sodass du nie wieder gehst, aber so, dass die andere Person quasi immer die Zügel in der Hand hat. Die andere Person ist nur auf sich fokussiert. Das heißt, sie oder er muss sicher gehen, dass du das perfekte Gegenüber bist. Und du wirst dann auch am Anfang so sehr idealisiert. Also du bist irgendwie so perfekt und du bist irgendwie so toll. Und sobald du dann irgendeine Schwäche zeigst, da geht es dann auf der anderen Seite los mit den Triggern, um es mal ganz, ganz kurz grob zusammenzufassen. Aber am Anfang ist es quasi so diese Idealisierungsphase, du bist perfekt, du bist für mich the one, weil du perfekt für mich bist. Ich brauche dich und du bist jetzt gerade das Perfekte für mich. Also es geht nicht darum, so wie passen wir zusammen, sondern was brauche ich und du bist jetzt perfekt für mich. Und deswegen musst du jetzt für immer bei mir bleiben. Also so. Einmal, ich weiß nicht, ob das jetzt logisch ist von dem, was ich
Total. Und
sage.
du musst dich auch zukünftig so verhalten, wie ich das brauche, ne?
Genau, ja.
Das ist ja auch so ein großer Punkt. Und da auch nochmal, das unterscheidet, glaube ich, auch, weil ich glaube tatsächlich, es gibt viele toxische Beziehungen, es gibt auch viele narzisstische Beziehungen, aber da, wie eben schon gesagt, es ist ein Unterschied, ja. Das unterscheidet eben auch von einer toxischen Beziehung. Dieses Narzisstische ist nochmal mehr, ich brauche das so, also ich brauche dich so und so musst du dich verhalten und
Genau.
ich, also sehr viel ich bezogen. Und viele weitere Dinge, die im Buch sehr genau beschrieben sind auch, ja.
Ja. Also ich spoilere vielleicht einen Satz vom Ende. Der verrät ja nicht das ganze Ende, aber ich spoilere es einfach schon mal so ein bisschen. Es gab nämlich am Ende einen Satz, um das auch noch mal zu verdeutlichen. wie sehr ich bezogen das ist auf der anderen Seite. Er hat am Ende zu mir gesagt, Farina, wenn du dich nicht veränderst, dann kann unsere Beziehung nicht funktionieren.
Wow.
Und ich habe daraufhin gesagt, also wow, wenn du mich nicht so akzeptierst, wie ich gerade bin, weil ich mag mich so, wie ich bin, dann habe ich überhaupt kein Interesse an dieser Beziehung, weil ich habe kein Interesse, mich in eine Richtung zu entwickeln, wo du mich haben willst.
Ja.
Weil ich darf selber entscheiden, wo ich mich hin entwickeln möchte. Es ist nicht die Entscheidung von deinem Partner und es ist auch nicht deine Entscheidung für deinen Partner, wo du dich hin entwickelst, wo er sich hin entwickelt oder sie.
Richtig, absolut. Was würdest du sagen, für wen ist dieses Buch?
Für dich und für alle.
Das wollte ich hören.
Nein,
Ja.
es ist, ja, ich glaube schon, dass jeder da so ein bisschen was von mitnehmen kann. Also auch wenn man nicht in einer narzisstischen Beziehung steckt. Aber ich glaube, dass gerade wenn man so etwas schon erlebt hat, dass man doch schnell erkennt, also dass man die Muster dann schneller wieder erkennt, dass man merkt, so, ah, krass. Also es ist ja ein Grund für mich auch, warum ich die Geschichte, warum die erzählt werden will, weil solche Beziehungen leider sehr, sehr häufig passieren und oft werden sie als so normal wahrgenommen, als vielleicht normale Streitthemen in einer Beziehung. Aber es ist einfach so krass ungesund. Also es ist, ich kann es, also es ist einfach unfassbar schwer, das zu beschreiben. Aber auch jetzt, wo ich wieder in einer gesunden Beziehung bin und vorher eine gesunde Beziehung hatte, ist mir dieser, wie sagt man das, der Unterschied so arg bewusst geworden. Und ich glaube, dass man, wenn man so etwas schon erlebt hat oder wenn man in so einer Beziehung steckt, dass man sich da schnell wiederfindet.
Ja.
Weil also jeder, also die Situationen sind vielleicht alle ein bisschen anders, aber trotzdem,
Die Muster sind ähnlich, ne?
genau, und auch vor allen Dingen dieser Kreislauf, dass es dann immer wieder kurz bevor du so weit bist, dass du realisierst, so, boah, ist das ungesund, ich muss hier raus. Passiert irgendwas Überraschendes, wo du auf einmal denkst, ach krass, ja, vielleicht waren es ja doch nur Missverständnisse, vielleicht können wir das ja lösen. Und dann auf einmal ist wieder alles gut. Und
Ja.
deswegen ist es auch so schwierig, da rauszukommen, weil man immer diesen Kreislauf hat, dass plötzlich, wo du bereit bist zu gehen, dass die andere Seite auf einmal irgendwas macht, sagt, wo du denkst, so, ach, vielleicht waren das ja doch alles nur meine Themen. Und eigentlich haben wir gar keine Themen miteinander. Es waren nur Missverständnisse. Und dann auf einmal ist wieder alles gut. Bis dann wieder so ein Moment kommt, wo wieder alles so verwirrend wird und du gar nicht mehr durchblickst, was gerade passiert, bis du realisierst, nee, geht nicht, ist so ungesund, ich muss gehen. Und dann passiert wieder irgendwas, wo du denkst, ah krass, jetzt haben wir es doch. Ist doch alles gut. Und das ist
Ja.
so ein konstanter Kreislauf, der halt immer, immer wieder passiert.
Ja.
Und ich lese gerne mal einen so einen Moment vor, zum Beispiel, der noch vom Anfang, oder du darfst wieder aussuchen. Vom Anfang oder einen vom Ende eher.
Mach mal den vom Anfang.
Okay. Ist jetzt auch wieder aus der Reflexion. Also Reflexion. Zwischen all den liebevollen Momenten gab es aber auch einige kleine Irritationen. Sie stellten an sich keine Probleme dar, sondern wühlten mich auf, ohne dass ich benennen konnte, warum. Waren wir vielleicht doch zu verschieden? Oder waren Sam und ich genau aus diesem Grund füreinander bestimmt, da er mir meine Triggerpunkte aufzeigte, an denen ich noch wachsen konnte? Als Samuel in sein Haus zog, schenkte er mir 4 Flaschen Amarula. Er wusste ja, dass es eins meiner Lieblingsgetränke war, wenngleich ich generell eher selten Alkohol trank und noch seltener zu Hause. Auf seiner Einweihungsfeier hatte ich die Gelegenheit genutzt, seinen Freunden ein Glas anzubieten. So hatte ich einen Anlass, mit jedem zu sprechen und alle Gäste besser kennenzulernen. Statt jedoch anzuerkennen, dass ich mir Mühe gab, mich in seinem Freundeskreis zu integrieren, war Samuel beleidigt, dass ich sein Geschenk so großzügig mit anderen teilte. Im Lauf unserer Beziehung hat er mir das häufiger vorgeworfen, obwohl er wusste, dass ich die Menge niemals allein trinken würde. Wir hatten zu Beginn quasi eine Fernbeziehung in der Fernbeziehung, denn Samuels Haus in Paarl lag knapp eine Autostunde von Kapstadt entfernt. Eines Tages standen wir wieder gemeinsam in meiner WG im Badezimmer und um uns die Zähne zu putzen. Hier, das solltest du vielleicht noch wegwischen, bevor deine Mitbewohner zurück sind. sagte er und deutete auf die Zahnpastaspritze am Spiegel. Da ich mich beim Zähneputzen immer zum Fenster drehte und herausschaute, war ich mir recht sicher, dass sie nicht von mir waren. Dennoch habe ich den Spiegel wortlos sauber gemacht. Wenige Tage später beobachtete ich, dass Spritze an den Spiegel kam, wenn Samuel seine Zahnbürste nach dem Zähneputzen ausschüttelte. Ich überlegte, wie unangenehm es mir wäre, wenn ich meinen neuen Partner vorwerfen würde, etwas verursacht zu haben, was eigentlich ich selbst verursacht hätte, und ihn dann auch noch aufforderte, es wegzumachen. Ich entschied mich, diese Beobachtung lieber für mich zu behalten, um ihn nicht in diese unangenehme Lage zu bringen. Einzeln betrachtet ist auch diese Begebenheit ja keine große Sache, doch wie sich später herausstellte, waren genau solche kleinen, scheinbar unwichtigen Situationen Ausdruck von Verhaltensmustern, die ich bis dato schlichtweg nie zuvor erlebt hatte. Wie bereits erwähnt, leidet ein Mensch mit narzisstisch geprägter Persönlichkeit im Ursprung an einem sehr geringen Selbstwertgefühl. Kleinigkeiten wie ein falscher Blick, ein falsches Wort oder eine Handlung wie das Weiterverschenken des Amarulas können dazu führen, dass er sich abgewertet fühlt und zurückschlägt, indem er sein Gegenüber, in diesem Fall mich, abwertet, um sich selbst dadurch zu überholen. Sobald dieser Punkt einmal erreicht ist, beginnen solche Persönlichkeiten ihren Partner zu testen, auf ihre Grenzen, ihre Trigger und ihre Reaktion. Das muss ihnen nicht einmal bewusst sein, doch im Prinzip testen sie konstant, ob ihr Partner oder ihre Partnerin es tatsächlich wert ist, einen Platz in ihrem Leben zu haben, um die Lücke zu füllen, die sie selbst nicht füllen können. Das können Eigenschaften sein, die derjenige aktuell in seinem Leben braucht, um sich gut zu fühlen, oder eine Rolle, die übernommen werden soll, damit er oder sie die eigenen Ziele im Leben erreichen kann. Geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das reicht erstmal.
Yes.
Wobei, nee, da ist noch was Gutes bei. Im Grunde
Ja.
kann man dabei nämlich gar nicht gewinnen. Denn entweder zeigt man ihm durch Zurückhaltung, wie bei der Spiegelsituation, dass es okay ist, einen so zu behandeln, oder aber man offenbart seine Triggerpunkte, mit denen man bei Bedarf provoziert werden kann. Zu Beginn einer Beziehung bleibt es bei subtilen, harmlosen Kommentaren wie diesen, die vielleicht ein bisschen irritieren können, aber nicht weiter wichtig erscheinen. Gleichzeitig kommt es auch in jeder gesunden Beziehung zu kleinen oder großen Irritationen, doch toxisch wird es dann, wenn sich solche Konfrontationen mit der Zeit häufen und so beim Gegenüber eine tiefe Verunsicherung implementieren können, die starke Selbstzweifel hervorrufen und so nicht nur der Beziehung schaden, sondern auch dem Selbstwertgefühl des Gegenübers. Und vor allem sind es Dinge, die dann vielleicht in einer anderen Situation komplett konträr zu dem sind, was vorher passiert. Also ich habe das mit den Freunden hier zum Beispiel bewusst mit reingenommen, weil im späteren Verlauf der Beziehung, das lese ich jetzt nicht vor, aber das erzähle ich einmal, da war das Thema Freunde so ein Thema, wo er mir dann irgendwann vorgeworfen hat, ich würde mich nicht in seinen Freundeskreis integrieren. Und das ist halt so sehr konträr, weil die Situation alleine ist ja jetzt nicht so wild, wenn man jetzt nur die Situation betrachtet, so, hey, warum hast du jetzt den Amarula mit meinen Freunden geteilt? Aber dann im Anschluss, wenn er mir sagt, ich würde überhaupt keinen Effort machen und mich gar nicht bemühen, mich mit seinen Freunden anzufreunden, macht es überhaupt keinen Sinn, weil das zwei komplett verschiedene Sachen sind.
Ja, es ist wirklich eine sehr diffuse Angelegenheit. Und von daher, kauf dir das Buch. Solltest du dich wiederfinden, kauf dir das Buch auch. Solltest du dich nicht wiederfinden und möchtest es einfach lesen, ich lege es jetzt einfach ans Herz, auch wenn ich selber noch nicht gelesen habe. Ich weiß, wie toll es ist. Ich habe schon einige Ausschnitte gehört. Und ja, sehr, sehr wertvoll auch einfach dieses Konzept, das möchte ich hier nochmal herausheben, dass es eben nicht nur ein Roman ist, aber auch kein Sach- und Fachbuch, sondern aus dem echten Leben eine Geschichte mit Reflexion, mit der Möglichkeit, dass du als Leser für dich reflektieren kannst, oha, bin ich davon betroffen oder nicht? Oder also jeder kann individuell für sich einfach entscheiden, was er draus macht aus diesem Buch. Und das finde ich richtig cool.
Sehr schön. Ja, danke. Danke für die lieben Worte.
Dann würde ich sagen, Kommen wir heute zum Ende, Farina. Hast du noch ein paar Worte zum Abschluss?
Gute Frage. Also, ich glaube erstmal nicht. Also, wir packen natürlich auch den Bestelllink mit in die Shownotes, den Link zum Buch. Und dann würde ich mich natürlich freuen für alle, die es dann schon gelesen haben. Freue ich mich sehr, sehr, sehr über Feedback, weil es ist das erste Mal, dass es jetzt von anderen Menschen gelesen wird.
Oder habe ich noch eine Frage zu, wie ist denn
Ja.
das für dich, dass du jetzt weißt, andere Menschen, vielleicht auch Menschen, die du nicht kennst, also ganz sicher Menschen, die du nicht kennst, wir lesen ja jetzt nicht nur deine Freunde, oder deine Familie, wie ist die Situation für dich oder das Gefühl, deine Geschichte, das lesen jetzt einfach Menschen?
Ich glaube, das ist mir noch nicht so bewusst. Das wird mir
Ja,
vielleicht
okay.
irgendwann bewusst.
Okay.
Aktuell ist es mir noch nicht bewusst. Das ist jetzt gerade erstmal, ich habe letzte Woche mit oder vor ein paar Tagen mit Lars Ament gesprochen und er war der erste, nee, stimmt gar nicht, aber einer der ersten Männer, die es gelesen haben und von dem ich ein Feedback bekommen habe. Und das war sehr, sehr, sehr spannend, das mal aus männlicher Sicht dann auch zu hören.
Oh ja, wirklich. Das möchte ich
Also
noch
er
lesen.
meinte, es war sehr offensichtlich, dass er was von mir wollte, weil sonst wäre er mit mir niemals auf diesen Roadtrip gefahren.
Ah, auch interessant. Das finde ich auch immer wieder spannend, weil die männliche und weibliche Sicht ist oftmals sehr konträr oder so.
Ja.
Man denkt so als Frau, hä? Nee, für mich war das gar nicht klar. Oder andersrum. Mein Freund sagt auch oft, hä, wie kommst du da drauf? Und ich sage, na, das ist doch ganz klar, hier so und so und so.
Ja.
Also es ist wirklich spannend, ja, cool.
Ja, total. Ja,
Schön,
das
dass du
war
es
spannend.
gelesen
Und
hast.
deswegen, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, dann jetzt eben auch in den Austausch über die Geschichte zu gehen mit Menschen, die dann das Buch auch gelesen haben. Sehr, sehr spannend. Und
Richtig, richtig cool.
meine Langzeitvision, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ist ja, also ich sehe das ja als Hollywood-Verfilmung. Ist ja noch ganz weit weg, aber das ist so irgendwie eine große Vision von mir.
Und mit Sophie Kramer im Boot ist da ja schon der erste Schritt getan, muss man ja auch sagen. Ihr Buch wurde ja in Hollywood verfilmt.
Ja, als Love Again
Und
mit Celine Dion.
genau. Und von daher, ich fliege mit nach LA.
Ja. Sehr
Sehr
schön.
cool, Farina. Ich danke dir vielmals für den Einblick. Ich freue mich. Wir sehen uns ganz bald in Berlin. Ich komme bald
Yes.
nach Berlin.
Da freue ich mich
Und
darauf. Wir feiern nämlich den Buchlaunch in Berlin.
yes.
Und ja, danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass du dir die ersten Zeilen angehört hast. Und wenn es dich neugierig gemacht hat, Küss mich toxisch, kann man jetzt bestellen. Vorbestellen. Und ab 6. Mai kann man es richtig bestellen.
Yes. Dann hören wir uns in 2 Wochen.
Yes. Schönen Tag noch. Bye bye.